Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Ich hatte euch ja letzte Woche eigentlich versprochen, dass ich wieder hier heute mit meinen beiden Podcast-Partnern Finn und Tom sitzen kann. Ich fürchte, dieses Versprechen kann ich nicht einlösen. Wir hatten alles schön vorbereitet, wollten heute für euch die Top 10 Spieler im Draft in der Offense machen. Ihr kennt das ja von uns mittlerweile, oder die treuen Hörer kennen das, dass wir jedes Jahr die Top 10 einmal machen. Offense, Defense und dann nochmal eine Top 5, 7, müssen wir nochmal gucken, zu den Quarterbacks. Aber dann kam das Leben. Finn und Tom sind beide verhindert. Finn hat mit der Uni zu kämpfen, mit seinen Abgaben. Tom hat mit der Arbeit zu kämpfen, dass er da extrem viel gerade zu tun hat. Und ich kann das dann nochmal wiederholen an der Stelle. Für uns drei ist Undrafted nun mal ein Hobby. Ein Hobby, was uns viel Spaß macht, was uns viel Freude macht und wo es uns auch super viel Spaß macht zu sehen, dass das bei euch draußen noch ankommt und ihr die Folgen hört. Aber es bleibt halt leider ein Hobby. Und deswegen steht es nun mal hinter vielem an. Aber da ich euch für Ostern nochmal eine schöne Folge fertig machen wollte, bekommt ihr jetzt trotzdem eine Top 10 von den Draft Prospects in der Offense ohne Quarterbacks. Es ist dann in dem Fall tatsächlich dann nur meine Top 10 und nicht die gesamte. Aber erstmal wollte ich anfangen mit ein paar News. Kurz, knapp, bündig. Kurz nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, ist es dann passiert, die Tennessee Titans traden für Chiefs Cornerback oder damals noch Chiefs Cornerback Lejarius Sneed. Sie geben ab einen Drittrunden-Pick in 2025 und swappen dieses Jahr einmal Picks in der siebten Runde. Verhältnismäßig niedriger Preis, finde ich. Sie geben Sneed dann auch noch einen neuen Vertrag. Und ich finde, am Ende ist es für alle Seiten das beste Ende. Und ich bin gespannt, ob wir die Chiefs dann auf dem Cornerback-Markt sehen im Draft. Vielleicht sogar in der ersten Runde. Dann hat die NFL auf dem jährlichen Owners-Meeting, die treffen sich ja jedes Jahr, die ganzen Besitzer, mehrere Regeländerungen beschlossen. Die zwei signifikantesten wahrscheinlich: das sogenannte Hip-Drop-Tackle wird verboten. Einfach kurz erklärt, Hip-Drop-Tackle bedeutet, ich laufe im Vollspeed meinem Angreifer hinterher und ziehe ihn dann sozusagen im Fallen mit mir runter, lasse sozusagen meine Hüfte droppen, wie der Name schon sagt. Und das wird in Zukunft verboten sein, weil es laut der NFL für zu viele Verletzungen sorgt. Gibt natürlich ganz viel Kritik von den Defense-Spielern. Ich als ehemaliger Defense-Spieler kann es auch verstehen, weil es die natürlich wieder was wegnimmt und man hat schon immer das Gefühl, dass die NFL halt vor allem für ihre Offenses die Regeln macht, aber es ist, wie es ist. Der Sport ist ein Entertainment-Sport und da gibt es leider immer wieder Regeln, die vor allem der Offense dienen. Dann wird noch ein neuer Kickoff eingeführt. Es ist jetzt zu kompliziert, das im Medium Podcast zu erklären, deswegen, wenn ihr das sehen wollt, schaut euch einfach mal an, wie die XFL Kickoffs macht. Genauso wird es ab nächster Saison auch mit der NFL werden. Also einfach, dass sich zwei Reihen von 10 Spielern gegenüberstehen. Der Kicker steht weiter hinten, der Returner steht jeweils weiter hinten. Und diese 10er-Reihen dürfen sich nur gegenseitig anfassen oder aufeinander zustürmen, sobald der Returner den Ball hat. Und dadurch, dass da nicht so ein Anlaufen entsteht, wie zwei Armeen, die aufeinander preschen, hofft die NFL dadurch einfach weniger Verletzungen bei Kickoffs zu haben. Ist jetzt auf jeden Fall aber auch ein spannendes Mittel, weil wenn du gute Blocker hast, die 5 Yards weit andere Leute blocken müssen und du hast einen Quick Elusive Returner, I'm looking for you, Marvin Mims bei meinen Denver Broncos, dann ist hier auf jeden Fall eine Chance für große Kickoff Returns bis hin vielleicht sogar zu viel mehr Kickoff Return Touchdowns möglich. Von daher, ich finde es gar nicht so schlecht. Die Regeländerung mit dem Kickoff gibt es ja schon auch zum Beispiel in der European League of Football für die Leute, die das gucken, seit einigen Jahren. Und deswegen, ich persönlich finde, es ist eine sinnvolle Einführung. Dann gab es noch ein paar neue Free Agency Signings. Da möchte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit verlieren. Einfach in Kurzform: Running Back und Kick-Returner Cordarrelle Patterson geht zu den Pittsburgh Steelers. Cornerback Trey White, ehemals Buffalo Bills, findet ein neues Zuhause bei den Los Angeles Rams. Meine Denver Broncos holen sich Ersatz für Jerry Jeudy und verpflichten Wide Receiver Josh Reynolds. Und Edge Rusher Jadeveon Clowney geht für 2 Jahre zu den Carolina Panthers. Und dann komme ich jetzt zu meiner, in dem Fall ist es jetzt leider tatsächlich nur meine, Top 10 im NFL Draft Offense-Spieler ohne Quarterbacks. Wie gesagt, die Quarterbacks kriegen wir uns eine eigene Folge. Zunächst muss man zu dieser Klasse sagen, dass es extrem viele gute Offensive Tackle und Wide Receiver gibt und auch eine sehr gute QB-Class, aber zu der kommen wir natürlich dann später im Laufe der Draft-Vorbereitung. Und dafür zum Beispiel Positionen wie Running Back dieses Jahr absolut nicht gut sind. Also ihr werdet hier, das kann ich euch schon sagen, extrem viele Receiver und Offensive Tackle finden in dieser Class und eigentlich definitiv kein Running Back und auch sonst keine weitere Position. Das ist eigentlich nur Offensive Tackle und Receiver. Ah doch, Brock Bowers natürlich, der wird auch in dieser Top 10 vorkommen. So viel sei schon mal gesagt, als kleiner Spoiler. Der kommt definitiv auch vor, also haben wir einen Teil mit drin. Ich habe erstmal ein paar Honorable Mentions, also Spieler, die es auf meine Shortlist geschafft haben, aber nicht in die Top 10. Das ist einmal Wide Receiver Keon Coleman von FSU, Offensive Tackle Amarius Mims von Georgia, Center Jackson Power Johnson von Oregon, Wide Receiver Adonai Mitchell von Texas, Wide Receiver Troy Franklin von Oregon, Wide Receiver Xavier Worthy von Texas und Wide Receiver Ladd McConkey von Georgia. Alle die haben es leider nicht reingeschafft, aber wir machen ja noch wieder unsere sogenannte Snaps and Sleepers Folge kurz vorm Draft. Vielleicht werden wir dann über den ein oder anderen aus dieser Liste nochmal sprechen. Dann kommen wir zu Platz 10 in der Liste. Und Platz 10 ist für mich Offensive Tackle Troy Fautanu von Washington. Ich habe es wie die letzten Jahre auch aufgeteilt, was sind seine Stärken in meinen Augen, was sind seine Schwächen und wo sehe ich ihn als Rolle in der NFL. Und da führe ich euch jetzt so ein bisschen durch. Dazu möchte ich noch einmal kurz sagen, das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung, das muss ich nicht mit eurer Meinung da draußen gleichen. Das kann sich auch beißen damit, durchaus, bin ich völlig fein mit. Wir können auch gerne diskutieren, schreibt dann gerne mal was über Social Media, Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Aber bitte alles schön sachlich und fair beurteilen. Es ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Troy Fautanu, was macht er gut? In meinen Augen hat er eine starke Kombi aus Athletik, Kraft und Größe, zu der er trotzdem sehr mobil und agil ist. Und er hat oft einen guten Mix aus Passblock, im Passblock aus Aggression und Strategie. Und dadurch, ich finde, das spricht auch so ein bisschen für seinen hohen Football-IQ. Er hat eine gute Handarbeit im Passblock. Das sind so die Sachen, die mir positiv bei ihm auffallen. Was mir negativ bei ihm auffällt, ist, er ist manchmal zu aggressiv im Passblock und verliert dadurch die Balance. Gerade gegen sehr gewiefte, gute Passrusher, die es in der NFL massenweise gibt, könnte er hier Probleme bekommen. Seine Positionierung ist manchmal ungenau. Auch da gibt es Probleme gegen gute Rusher, die das ausnutzen können. Und er ist kein dominanter Runblocker. Das kriegt man mit Troy Fautanu auf gar keinen Fall. Deswegen sehe ich als Rolle 2 Möglichkeiten für ihn. Einmal der Right-Tackle-Spot in einem NFL-Team. Auf der anderen Seite sehe ich bei ihm aber auch die Möglichkeit, dass er vielleicht sogar Guard spielt. Aber eigentlich auch eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Also es ist eine sehr kleine Chance, weil er ja schon nicht so gut im Run-Blocking ist. Sorry, muss mich kurz sammeln. Weil er dann noch nicht so gut im Run-Blocking ist. Und deswegen glaube ich, dass Right Tackle am Ende in der NFL die beste Rolle für ihn ist. Machen wir weiter. Ich muss dazu sagen, die Folge wird jetzt natürlich extrem kurz und komprimiert, weil ich jetzt nur durch meine Notizen durchgehe. Aber ist vielleicht zu den Osterfeiertagen gar nicht so schlecht, so ein kurzes, kleines Ding zu haben. Meine Nummer 9 ist Wide Receiver Brian Thomas von LSU. Was macht Brian Thomas Jr. gut? Er ist dynamisch, er hat Speed und das macht ihn echt zu einem Vertical Threat. Also Vertical Threat vielleicht auch nochmal kurz erklärt für die Leute, die nicht so oft dabei sind beim Football. Also er kann auf jeden Fall das Feld in die Länge ziehen, tiefe Anspielstation sein für viele Teams. Er ist explosiv, er hat ein gutes Gefühl für freie Räume. Auch das macht ihn als Deep Threat extrem gefährlich. Und er ist über weite Strecken ein sehr flüssiger Route Runner, läuft seine Routen sehr smooth, macht Spaß, ihm dabei zuzugucken. Negativ, man muss natürlich sagen, er hatte bis jetzt nur ein gutes Jahr. Das ist natürlich immer die Frage, One-Hit-Wonder, ja oder nein. Das haben wir die letzten Jahre öfter mal gestellt. Manchmal war es so, manchmal war es nicht so. Er ist für seine Größe, meine ich persönlich, auch nicht physisch genug. Und dass die Breaks bei Routen gerade in die Mitte lassen teilweise zu wünschen übrig. Da muss er vor allem auch an seiner Footwork arbeiten. Das sind Coaching-Sachen, das kann man abstellen. Und ich sehe ihn als einen Wide Receiver 2 in der NFL, aber durchaus mit Potenzial für eine Wide Receiver 1, wenn er einschlägt. Kommen wir zu meiner Nummer 8. Und meine Nummer 8 ist Offensive Tackle J.C. Latham von Alabama. Mein erster Punkt auf der Liste ist, er ist ein schwerer Riese. Also sein Frame und seine physische Präsenz sind echt stark für die NFL. Er, durch seine Größe kriegt er im Pass und im Run-Block gute Kontrolle auf den Verteidiger. Vor allem gegen Power-Moves, und er hat echt kräftige Hände. Also wenn der dich anpackt, dann wirst du mitunter auch wirklich durch die Gegend geschoben oder es ist Ouch-Zeit, es tut weh. Von daher, das macht er gut. Negativ bei ihm aufgefallen ist mir seine Footwork und Agilität. Da habe ich Fragezeichen, ob die in der NFL funktionieren oder auf NFL-Niveau sind. Mir fehlt so ein bisschen auch die Balance gegen Finesse-Moves und Flaggen. Flaggen ist ein ganz großes Problem. Er hat einige Flaggen gesammelt bei Alabama. Das sehen NFL-Scouts ehrlich gesagt gar nicht so gerne. Deswegen ist das für mich ein großes Fragezeichen. Könnte seinen Draftstock ein bisschen runterschrauben. Aber grundsätzlich muss ich sagen, alle Namen, die jetzt hier auf meiner Top 10 sind, sind für mich alle gesetzte First-Round-Picks. Und teilweise auch noch Spieler aus den Honorable Mentions werden in der ersten Runde landen. Deswegen, er wird trotzdem in der ersten Runde landen. Er könnte aber viel weiter oben sein, allein wegen seinen prototypischen Maßen. Dadurch, dass er aber diese Disziplinarprobleme hat und diese Balanceprobleme hat, vor allem auch gegen Finesse-Moves, die viele NFL-Pass-Rusher perfektioniert haben, ist er einfach für mich da teilweise echt ein Fragezeichen und eine Wildcard. Und deswegen sehe ich ihn auch als einen Right-Tackle in der NFL. Aber ich glaube, dass das seinen Draftstock ein bisschen schaden wird, dass er da diese negativen Punkte hat. Kommen wir zu meiner Nummer 7. Es geht weiter auf Offensive Tackle. Also die nächsten beiden Spieler kann ich jetzt schon mal spoilern. Der jetzt und der darauf werden beides noch Offensive Tackle sein. Das ist für mich Talisi Fuaga von Oregon State. Er ist für mich optisch gesehen der Prototype NFL Offensive Tackle. Groß, schwer, athletisch. Er ist, wird von vielen Scouts als Standout im Run-Block bezeichnet. Also er ist extrem physisch. Er ist so ein richtiger physischer Bulldozer im Run-Block. Also es tut richtig weh, glaube ich, wenn du dem als Verteidiger gegenüberstehst. Er macht hat alles Wichtige, was es im Passspiel braucht. Hände, Technik, Lateral Movement. Und er hat ein extrem hohes Upside, was viele Coaches in der NFL ja lieben. Braucht dadurch aber auch extrem gutes Coaching und ist, glaube ich, persönlich in einem Run-Heavy-Scheme, sowas wie zum Beispiel San Francisco oder die Ravens, ja, über Jahre lang, die Broncos, auch wenn wir wahrscheinlich ihn nicht draften können, aufgrund von vielen anderen Needs, solche Teams kämen mir da in den Sinn, also in so einem Run-Heavy-Offense, Miami vielleicht noch, finde ich, ist Talisi Fuaga eigentlich ganz gut aufgehoben. Was macht er negativ? Er ist teilweise viel zu aggressiv in seinen Blocks. Das ist echt ein großes Problem, weil er dann die Blocks entweder nicht richtig setzt. Gerade im Open Field hat er da seine Probleme. Wenn er den Block im ersten Moment nicht richtig setzt, ist der Verteidiger vielleicht vorbei und dann ist er doch auf einmal nicht so ein physischer Bulldozer im Running Game. Und das Footwork ist mir persönlich viel zu inkonstant. Da muss extrem nachgebessert werden. Ist auch eine Coaching-Sache natürlich, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall viel Arbeit reingesteckt werden muss und wahrscheinlich auch wird, um aus Talisi Fuaga einen richtig guten Tackle in der NFL zu machen. Als Rolle sehe ich ihn auf lange Sicht auf Left Tackle, würde ihn aber persönlich erstmal auf Right Tackle starten lassen, um ihm nicht die Blindside zu geben, weil dafür ist das Footwork, wie gesagt, zu inkonstant und nur mit Aggressivität gewinnst du auf der Blindside nicht und das könnte sonst ziemlich schmerzhaft für deinen Quarterback werden. Dann meine Nummer 6 ist Offensive Tackle und ich spreche jetzt nicht seinen ganzen Namen aus, sondern nur die Kurzform Olufeshanu von Penn State. Das ist für mich der zweitbeste O-Liner in diesem Draft, zum besten kommen wir gleich noch. Er hat fast nur Stärken in meinen Augen. Er hat eine starke Athletik, er ist ein prototypischer NFL-Tackle, er war 2 Jahre Starter in der Big Ten, hat also richtig gute Competition gesehen. Er ist genauso gut im Pass wie im Run-Block, sehr ausgeglichen. Footwork und Hände in der Pass-Pro sind auf einem sehr hohen Niveau. Er hat ein extrem gutes Timing, was den Snap betrifft, und positioniert sich extrem gut. Dadurch sorgt er halt auch dafür, dass die Pocket zusammengehalten wird und kann damit auf jeden Fall einem Pocket-Passing-Quarterback, einem Pocket-Passer, extrem den Rücken frei halten. Ja, und er hat zusätzlich auch zu allem auch noch einen sehr hohen Football-IQ. Was macht Olufoshanu vielleicht noch nicht so gut? Das Run-Blocking muss sich verbessern. Er hat Probleme mit schnellen Rushern. Teilweise, wenn die wirklich mit Speed kommen, richtige Speed-Rusher, die wir ja auch in der NFL zuhauf haben, da kommt er an seine Probleme. Und er hat teilweise ein extrem hohes Pad-Level und kann dadurch seine guten physischen Attribute manchmal gar nicht so einsetzen, weil er halt viel zu offen steht und die Pass-Rusher dann einfach nur sich tief fallen lassen müssen, um an ihm vorbeizukommen. Das war meine Nummer 6, Olufoshanu, und wir machen weiter mit meiner Nummer 5. Das ist Wide Receiver Rome Odunze von Washington. Er ist ein athletischer Freak mit extrem gutem Speed. Er ist ein guter Route Runner für den Körper, den er mitbringt. Vor allem hat er eine extrem gute Stärke, Lücken in der Zone Defense zu finden. Und er hat einen extrem weiten Catch-Radius, weil er einfach so eine krasse Armspannweite hat. Und was er auch mitbringt in meinen Augen, ist das Potenzial, um ein Yards-After-Catch-Threat zu sein. Aber was man auch nicht unterschätzen darf bei ihm, er ist durch seine Physis natürlich auch ein extrem guter Blocker. Vor allem auf Screen-Passen für kleinere, schnellere Receiver kann er auch da echt eine Waffe sein. Was fällt mir negativ bei ihm auf? Er ist noch ein sehr rohes Prospect, persönlich gesprochen. Ich glaube, er braucht extrem gutes Coaching in der NFL. Er hat seine Probleme mit Press-Coverage, vor allem mit Press-Man. Und obwohl er so ein Freak ist, behauptet er sich am Catchpoint manchmal nicht gegen den Corner, trotz seiner Athletik. Und manche Corner schaffen es dann trotzdem, den Arm dazwischen zu kriegen oder sich ganz vor ihn zu bringen, den Ball abzufangen. Hier muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Ich sehe aber trotzdem eine gute NFL-Karriere, wenn Rome Odunze richtig gecoacht wird. Ich glaube, dass er mit Wide Receiver 2 erstmal ganz gut fährt als Rolle. Und ich glaube, dass er auch Wide Receiver 1 Potenzial hat. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht die Rolle von Olufoshanu gesagt. Das liefere ich jetzt gerade noch nach. Olufoshanu ist für mich natürlich ein Starting Left Tackle in der NFL von Woche 1 an. Dann kommen wir zu meiner Nummer 4. Das ist Wide Receiver Malik Nabers, LSU, der eigentlich nur das Problem hat, dass er in einer selben Klasse wie Marvin Harrison ist. Kein Spoiler, dass der nachher noch kommt. Er ist extrem dynamisch, vor allem auch im Slot. Er ist explosiv, er kann Yards After Catch erzeugen. Er hat eine Schnelligkeit und eine Separation. Also Separation meint, wie gut er von dem Cornerback wegkommt, die auf NFL-Niveau ist. Und er ist extrem vielseitig. Er kann als Wideout spielen, er kann als Slot spielen. Er ist vor allem bei diesen Intermediate Routes über die Mitte extrem stark, die in der NFL ja immer wichtiger werden. Und als Deep Threat ist er für viele Defenses in der NFL auch ein absoluter Albtraum durch seine Stärken. Was hat er bei Schwächen? Er hat Schwächen bei Routen, die eher Richtung Außenlinie führen. Da ist er nicht so stark, da fällt er deutlich ab im Vergleich zu den Routen über die Mitte. Es ist ein Fragezeichen, wenn man sich sein Tape anguckt, ob er konstant seine Leistungen bringen kann. Über 16 Spiele. Im College hat man ja ein paar weniger. Und auch da war es nicht immer so konstant. Von daher muss man da gucken, kann er konstant seine Leistung bringen? Oder variiert der so Jekyll und Hyde-mäßig von einem guten Spiel zu einem schlechten Spiel, von einem guten Spiel zum schlechten Spiel? So ein bisschen wie Josh Allen letztes Jahr. Fällt mir jetzt gerade auf. Aber das will man natürlich nicht. Man will ja, wenn für einen First-Round-Pick auch konstant gutes Leistungsniveau haben, und ob er das liefern kann, sehe ich persönlich noch mit Fragezeichen, und er muss seinen Route Tree einfach auch noch erweitern. Aber das muss fast jeder Receiver, der in die NFL kommt, weil es im College einfach teilweise mit so spezifischen Rollen abläuft, dass man sich da einfach verbessern muss. Was sehe ich ihn als Rolle? Für mich ist er auf lange Sicht auch ein Wide Receiver 1, aber ich würde ihn zum Start erstmal, wenn ich einen guten Wide Receiver 1 habe, im Slot einsetzen und von da aus weiterentwickeln, weil das ist das, was er gut kann. Da gibst du dem Jungen Confidence, da kann der Junge sich weiterentwickeln, und deswegen glaube ich, dass das für ihn erstmal Stand heute die perfekte Rolle ist zum Start, und ich glaube, dass er dann irgendwann auf lange Sicht auf Wide Receiver 1 geschoben werden kann. Kommen wir zu meiner Nummer 3, und das ist der einzige Nicht-Offensive Tackle oder Receiver in dieser Liste. Das ist Tight End Brock Bowers von Georgia. Brock Bowers ist eine produktive Waffe, habe ich als erstes aufgeschrieben. Er hat 24 Touchdowns in 2 Jahren erzielt. Das ist sensationell für einen Tight End. Er ist sowohl ein guter Blocker als auch ein dynamischer Passcatcher. Er ist ein Athlet. Er Er hat Speed, er ist groß, er hat Elite-Ball-Skills und er hat einen richtig guten Motor, also, und Energy. Also der Typ, so ein bisschen wie Kittel, der George Kittel, der wird nie müde, habe ich das Gefühl, auf dem Platz. Der gibt immer Vollgas, der ist immer dabei. Der gibt auch im vierten Quarter, im letzten Play noch alles und im vorletzten auch und in dem davor auch. Der lässt sich nie hängen, also bin da echt beeindruckt. Was gefällt mir nicht an ihm? Ich glaube, dass er Probleme haben wird oder kriegen könnte, Separation von NFL-Safeties zu kreieren. Ich meine, in der SEC haben wir viele Spieler auf NFL-Niveau schon gesehen und die richtig guten NFL-Safeties kommen ja erst noch und da hat er schon seine Probleme damit. Ich finde, persönlich kann man ihm ankreiden oder kreiden ihm auch viele Scouts an, ob er zu dünn ist, um an der Line zu stehen als Tight End in der NFL oder ob er nicht lieber wie Kyle Pitts eher mehr am Slot geht. Da muss man aber sagen, da hat er wiederum Probleme mit Pressman. Also ist ein bisschen schwierig, vielleicht seine Rolle zu finden. Oder er muss halt zulegen an sowohl Muskelmasse als auch Kraft. Und sein Route Tree, aber das ist bei vielen Tight Ends so, der muss noch ein bisschen erweitert werden für die NFL. Da reicht das, was er bisher im College gezeigt hat, noch nicht aus. Insgesamt finde ich aber, dass Brock Bowers nach Kyle Pitts vielleicht das beste Tight End Prospect ist, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Das ist so ein richtiger Tight End Allrounder, der alles kann. Ich glaube, das ist ein sicherer First-Round-Pick. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der in den Top 15 geht oder sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das wird über viele Jahre der Tight End Nummer 1 in seinem Team sein. Ob er auf so ein Niveau kommt, wie so Leute wie Kelce, Kittel, das wird sich zeigen. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Tight End jetzt schon und wird in der NFL seine Rolle finden. Dann komme ich jetzt zum Abschluss nochmal zweimal ins Schwärmen, denn ich komme zu meinen beiden absoluten Lieblingsspielern offensiv. Das ist auf Nummer 2 Offensive Tackle Joe Ault von Notre Dame und das ist natürlich auf 1 Wide Receiver Marvin Harrison Jr. von Ohio State. Fangen wir an mit Joe Ault, natürlich auf der 2. Der hat elite physische Tools aus Kraft, Größe und Gewicht. Er hat eine starke Technik, vor allem Füße und Handarbeit. Er war früher ein Tight End und das sieht man auch. Also ein Teil seiner Athletik ist immer noch da. Der ist auch schnell. Er hat eine gewisse Quickness nach dem Snap, was auch wichtig ist, um gegen Speedrusher in der NFL sich zu behaupten. Trotz seiner Größe hat er ein richtig gutes Pad-Level. Anders als Fashanu hält er das immer richtig gut. Und er ist zusätzlich auch noch ein dominanter Runblocker. Wenn ich jetzt negative Dinge an ihm finden muss, ihr merkt schon, ich mag den sehr. Er verlässt sich teilweise in meinen Augen zu sehr auf seinen Körper und vernachlässigt dann seine Füße ein bisschen. Da muss man ins Coaching ran und das Feintuning bei seinem Timing von seinen Punches. Das muss nochmal ein bisschen besser werden auf NFL-Niveau, sonst kriegt er Probleme mit Swing-Moves, die in der NFL bei vielen Pass-Rushern ja gerne genutzt werden. Aber er ist für mich prototypischer Left-Tackle, richtiger, guter Spieler jetzt schon und ich glaube, er ist ein Woche 1 Starter auf Left-Tackle für irgendein Team und genau so werden wir ihn auch gedraftet sehen, dass er zu irgendeinem Team als Left Tackle geht. Und kommen wir zu meiner Nummer 1, das ist Wide Receiver Marvin Harrison Jr. von Ohio State. Für mich persönlich ist er das beste Wide Receiver Prospect der letzten Jahre. Er hat super viele Elite-Sachen, er ist ein Elite-Athlet, er hat eine Elite-Technik, er kann Outside und Slot spielen, er kann Tackles brechen, er hat einen Elite-Speed zu seiner vernünftigen oder richtig guten Größe, er ist Elite bei Contested Catches und er hat eine gewisse Quickness gegen Pressman. Dieser Typ wird einfach extrem schwer zu verteidigen sein, wenn er das alles in die NFL übertragen kann. Auch bei ihm, wenn ich was Negatives sagen müsste, ist seine Cuts in Routen sind teilweise nicht scharf genug, hier muss er nochmal nachbessern und an sich wird, obwohl er Tackles brechen kann, wird er zu oft im ersten Kontakt getackelt. Das heißt, öfter mal verschenkt er vielleicht auch ein paar Yards, weil er zu oft dann zu Boden geht beim ersten Kontakt. Vielleicht das aber auch ein bisschen freiwillig gemacht hat im College, um sich zu schützen. Man weiß es nicht. Man wird es in der NFL sehen. Und Ball Security ist in Anführungsstrichen laut vielen Scouts nur in Ordnung. Vielleicht ist da der ein oder andere Fumble dabei, aber grundsätzlich wird er das wahrscheinlich mit vielen Touchdowns ausgleichen. Und als Rolle natürlich ist er ein Day-Starter auf Wide Receiver 1 für mich. So, das war jetzt meine kurze, knappe Top 10 Offense, aber ich glaube, zu Ostern ist so eine kurze, knappe Folge auch gar nicht verkehrt. Die kann man gut und gerne auch mal zwischenschieben, zwischen das Essen mit der Family und dem Geschenke auspacken. Ostern ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr die Folge hört, wünsche ich euch weiterhin frohe Ostertage. Kommt gut in den April. Genau. Schaut auf Social Media vorbei, wenn ihr mir eure Meinung geigen wollt zu meiner Top 10. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder mindestens zu zweit sein können. Kann es natürlich nicht versprechen, aber das Ziel ist auf jeden Fall da, dass wir bald wieder in der gewohnten Form für euch die Folgen produzieren können. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit dieser Form jetzt gerade klar, weil wir dachten uns, wir wollen trotzdem eine Folge rausbringen. Und eine Folge, wo ihr nur mir zuhören würdet, ist immer noch besser als gar keine Folge Undrafted. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Schaut auf Social Media vorbei. Ich wünsche euch frohe Ostertage und viel Spaß bei der Vorbereitung auf den Draft. Für mich persönlich ist das jetzt der Start in die noch geilere Zeit als noch die Free Agency, ist der NFL Draft. Ich freue mich auch schon richtig auf den Draft. Und jetzt zum Schluss habe ich noch eine kleine Ankündigung, als kleine Belohnung auch für die, die bis jetzt dran geblieben sind. Und zwar werden wir dieses Jahr die Mock Drafts etwas anders machen. Und wir werden die hier als Sonderfolgen im Podcast machen. Die erste Folge ist auch schon bestätigt. Die werde ich machen mit Arne. Arne kennt ihr noch aus, vor 2 Jahren müsste das gewesen sein, die Weihnachtsfolge, wo wir über Russell Wilson, die Seattle Seahawks und so gesprochen haben. Extrem footballkompetenter Junge. Ich freue mich sehr auf Arne. Die anderen Folgen müssen wir nochmal, wie viele wir machen und wann, müssen wir nochmal gucken. Aber die werden dann als Sonderfolge gekennzeichnet hochgeladen werden von uns. Und das wird dann so laufen, dass ich mich mit Arne vor den Mock-Draft-Simulator setze und wir abwechselnd picken und so einen kleinen Mock-Draft erstellen. Und alles Weitere, wie das genau abläuft, erzählen wir euch dann in der ersten Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt auf Social Media abonnieren, da kommt die Folge dann als erstes gepostet. Ich wünsche euch schöne Ostertage, wie gesagt. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen durchimprovisiert war. Das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.